Kevin sollte Wächter des Westens sein, oder ihr? Ohne Frage bin ich für diese Ehre dankbar, doch unser Onkel ist doppelt so alt wie ich und verfügt über mehr Erfahrung. Hoffentlich weiß er, dass ich mich nicht vorgedrängt habe.
Er weiß es.
Wie gilt es, Kersey? Schön wie eh und je?
Sie strahlt. Schlechte Laune aus.
Goldig.
Falsch wie Narrengold. Letzte Nacht hatte er geträumt, er habe sie dabei erwischt, wie sie Mondbub fickte. Er hatte den Narren umgebracht und seiner Schwester die Zähne mit der goldenen Hand zerschmettert, so wie Gregor es mit der armen Pia gemacht hatte. In seinen Träumen hatte James stets zwei Hände, eine war aus Gold, doch konnte er sie genauso bewegen wie die andere.
Je eher wir mit River Run fertig sind, desto schneller kann ich zu Kersey zurückkehren.
Was James dann tun würde, wusste er nicht. Er unterhielt sich eine weitere Stunde mit seinem Vetter, ehe sich der Wächter des Westens verabschiedete. Nachdem er gegangen war, legte James die Goldhand und einen braunen Mantel an und spazierte durch das Lager. Wenn er ehrlich war, gefiel ihm dieses Leben. Unter Soldaten im Feld fühlte er sich wohler als bei Hofe, und seine Männer schienen auch mit ihm zufrieden zu sein. An einem Feuer boten ihm drei Armbrustschützen von einem Hasen an, den sie gefangen hatten. An einem anderen bat ihn ein junger Ritter um Rat, wie man sich am besten gegen einen Streithammer verteidigen könnte. Unten am Fluss schaute er zwei Waschfrauen zu, die auf den Schultern von Kriegern im seichten Wasser kämpften. Die Mädchen waren halb betrunken und halb nackt, lachten und schlugen mit aufgerollten Mänteln aufeinander ein, während ein Dutzend anderer Männer sie anfeuerten. James wettete einen Kupferstern auf die Blonde, die auf Raff dem Liebling ritt, und verlor, als beide platschend im Schilf landeten. Auf der anderen Seite des Flusses heulten die Wölfe. Der Wind strich böig durch eine Gruppe Weiden und ließ das Laub zittern und zischeln. James fand Sir Ilan Payne allein vor seinem Zelt vor, wo er sein Großschwert mit dem Wetzstein schärfte.
»Kommt«, sagte er, und der stumme Ritter erhob sich mit einem dünnen Lächeln auf den Lippen.
»Das macht ihm Spaß«, begriff er. »Es gefällt ihm, mich jede Nacht zu demütigen.«
»Es würde ihm noch besser gefallen, mich zu töten.«
Er redete sich gern ein, dass er besser wurde, doch ging es langsam und nicht ohne Preis voran. Unter seinem Stahl, seiner Wolle und seinem gekochten Leder war James Lannister mit Schnitten und Wundschorf und blauen Flecken bedeckt. Ein Wachposten rief sie an, als sie die Pferde aus dem Lager lenkten. James klopfte dem Mann mit der Goldhand auf die Schulter.
»Bleib wachsam! In der Gegend treiben sich Wölfe herum!«
Sie ritten am Roten Arm zurück zu den Ruinen eines niedergebrannten Dorfes, durch das sie nachmittags gezogen waren. Dort tanzten sie ihren mitternächtlichen Tanz zwischen verkohlten Steinen und kalter Asche. Eine Weile lang lief es gut für James. Vielleicht stellten sich seine alten Fertigkeiten doch wieder ein, wagte er zu hoffen. Vielleicht würde es heute Nacht Payne sein, der sich blutig und mit blauen Flecken schlafen legte. Es war, als hätte Sir Ilan seine Gedanken gehört. Er parierte träge den nächsten Angriff und konterte so wild, dass James in den Fluss getrieben wurde, wo er im Schlamm ausrutschte. Er landete auf den Knien mit dem Schwert des stummen Ritters an der Kehle. Sein eigenes hatte er im Schilf verloren. Im Mondlicht wirkten die Pockennarben auf Paynes Gesicht wie riesige Krater. Er gab dieses Schnattern von sich, das ein Lachen sein konnte, und zog das Schwert an James' Kehle hoch, bis es zwischen den Lippen zum Halt kam. Erst da trat er zurück und schob seinen Stahl in die Scheide.
»Ich hätte besser Raff den Liebling mit einer Hure auf den Schultern herausfordern sollen«, dachte James und schüttelte den Schlamm von seiner Goldhand. Am liebsten hätte er das Ding vom Stumpf gerissen und in den Fluss geworfen. Es taugte nichts, und die Linke nützte ihm nicht viel mehr.
Sir Ilan war zu den Pferden zurückgekehrt und ließ ihn allein zu Fuß zurückgehen.
»Wenigstens habe ich noch beide Beine.«
Der letzte Tag der Reise war kalt und böig. Der Wind wehte durch die Äste der kahlen braunen Bäume und drückte das Schilf am roten Arm nieder. Selbst in der Winterwolle der Königsgarde spürte Jaime die eisernen Zähne dieses Windes, während er neben seinem Vetter Devon herritt. Es war später Nachmittag, als River Run auf der schmalen Anhöhe zwischen Tumblestone und Rotem Arm in Sicht kam. Die Burg der Tullys sah aus wie ein großes Steinschiff, dessen Bug flussabwärts zeigte. Die Sandsteinmauern waren in rotgoldenes Licht getaucht und erschienen höher und stärker, als James sie in Erinnerung hatte.
»Diese Nuss wird nicht leicht zu knacken sein«, dachte er düster.
Wenn der Blackfish nicht hören wollte, blieb James keine andere Wahl, als das Versprechen zu brechen, das er Catelyn Stark gegeben hatte. Das Gelübde seinem König gegenüber hatte Vorrang. Den Baum über dem Fluss und die drei großen Lager der Belagerungsarmee fand er genauso vor, wie sein Vetter sie beschrieben hatte. Sir Raymond Frys Lager nördlich des Tumblestones war das größte, und dort herrschte auch die größte Unordnung. Ein großer, grauer Galgen ragte über den Zelten auf, so hoch wie ein Trebuchet. Darauf stand eine einsame Gestalt mit einem Seil um den Hals. Edmure Tully. Jaime verspürte Mitleid. Sie lassen ihn da Tag um Tag mit der Schlinge um den Hals stehen. Besser, sie würden ihm den Kopf abschlagen und gut. Hinter dem Galgen breiteten sich ohne jede Ordnung die Zelte und Feuer aus. Die kleinen Lords der Frys hatten ihre Pavillons flussaufwärts der Latrinengräben errichten lassen. Weiter unten am Fluss standen Hütten, Wagen und Ochsenkarren. »Sir Raymond will nicht, dass seinen Männern langweilig wird. Daher gibt er ihnen Huren- und Hahnenkämpfe und Eberhards«, sagte Sir Devon. »Er hat sogar einen verdammten Sänger. Unsere Tante hat den weiß lächelnden Watt aus